Herzlichen Dank für Ihr Interesse an diesem Angebot der Deutschen Welle. Noch mehr Informationen finden Sie unter dwworld.de.
Herr Kammerschauspieler Attila Hörbiger, Sie sind 1896 in Budapest auf die Welt gekommen, aber 1903 schon nach Wien gelangt. Ja. Was hatten Sie für ein Herkommen, das Sie und Ihren Bruder dazu gestoßen hat, Schauspieler zu werden?
Ja, wenn Sie mich so ehrlich fragen, Herr Schaffer, dann muss ich ganz ehrlich auch antworten. Ich hatte ja vor, eigentlich nicht zum Theater zu gehen und habe den Ersten Weltkrieg mitgemacht bis zum Schluss. Und ich habe mich auch inskribieren lassen in Bodenkultur und wollte eigentlich das den Schweizer nachmachen, denn wir haben doch dieselben Verhältnisse, die alpinen Verhältnisse. Und die Schweiz ist doch so bekannt geworden, unter anderem natürlich, auch durch die großartige Käserei, Käsefabrik. Und das wollte ich eben nachmachen.
Können Sie mir erzählen, wie dann das parallel dazu kam, dass auch Paul Hörbiger Schauspieler wurde? Denn von zu Hause aus war das ja wohl gar nicht so sehr geplant.
Nein, gar nicht. Wir haben keine Verwandtschaft, die also auf dem Theater irgendwie zu tun gehabt hätten. Der Paul, der ist ja gestorben, das wissen Sie erst gar nicht lange Zeit. Und der Paul hat sich aber seit jeher schon für das Theater interessiert und hat auch irgendeine Schauspielschule mitgemacht, die Schule Otto hieß es. Und der Paul kam nach Reichenberg. Reichenberg, heute die Tschechoslowakei. In Reichenberg war er 3 Jahre, dann hat ihn Leopold Kramer nach Prag gebracht und von Prag ist er dann von Reinhardt nach Berlin gekommen. Und ich habe eigentlich denselben Weg mitgemacht, weil der Paul eigentlich mein Wegbereiter war. Ich habe mich in ein junges Mädchen verliebt und war für Czernowitz ins Theater engagiert worden. Da waren die Brüder Gutmann dort. Das zweite Jahr, wo die Gutmanns das Theater wieder eröffnen wollten, hat sich herausgestellt, sie haben keine Konzession. Es war damals schon rumänisch. Wir mussten über Nacht wieder zurück. Und dann bin ich nach Berlin gekommen. Damals war noch ein guter Reiter und an sich ein Sportsmann sehr gefragt. Es war Stummfilmzeit, also ich habe mir irgendwelche Chancen ausgerechnet. Und bin mit diesem Mädchen nach Berlin. Und dort, die Berliner waren damals noch sehr keusch, musste ich meinen Namen wechseln, weil ich mit ihr zusammen wohnen wollte. Und habe vom Theater eigentlich gar keine Ahnung gehabt. Dort traf ich aber einen Mann, der ein großer Theateragent war, Kaiser hieß er. Und der hat mich eigentlich nur beruhigt und hat gesagt, ja, er hätte wohl ein Engagement für meine Schwester, und zwar nach Danzig hinauf. Und ich bekam durch einen Zufall ein Engagement nach Stuttgart, und zwar die Schwäbische Volksbühne. Die Schwäbische Volksbühne war eine Wanderbühne, die in ganz Württemberg herumgezogen ist, und unterstützt war es von dem damaligen, schon sehr bekannten Regierungsrat Bosch, der Bosch Kerzenmann, nicht? Und der hat 1 Million Mark dazu gespendet. Und das war für mich also ein Zeichen, dass ich da gut ankommen werde. Mein Vater war natürlich sehr dagegen, gegen die Verbindung mit diesem Mädchen. Und ich sehe ihn förmlich, wie er sich ausgerechnet hat, Danzig ganz rechts oben im Osten und Norden, und Stuttgart also ziemlich südlich, also eine riesige Strecke. Und ich bekam dann eine Rolle und habe ganz gut entsprochen scheinbar. Und es war wirklich ein Sprachmeister da. Und inzwischen habe ich ja sehr viel Theater gesehen in Berlin. Und erst da kam es mir überhaupt plötzlich in den Sinn, dass ich doch es probieren sollen. Und das hat dann gut eingeschlagen. Das heißt, nachdem ich also nach Stuttgart runter bin, bin ich dann gleich nach Reichenberg. diese deutschen Theater damals in der Tschechoslowakei waren vorbildlich geleitet. Deutsch war damals noch keine feindliche Fremdsprache. Und von Reichenberg nach Prag, da war ich schon eigentlich unter Beobachtung der Familie Timig, die ja mit Reinhard nahe verwandt waren. In Prag habe ich meine Frau kennengelernt, Paula Veseli. Also deshalb bleibt mir Prag ewig in Erinnerung. Als ich nach Wien kam, damals war die Josefstadt die Reinhardbühne von Wien, und noch keine Ahnung vom Burgtheater, natürlich, ich habe gar keine Absicht gehabt, ans Burgtheater zu gehen, weil ich ja sehr schöne Sachen in der Josefstadt gespielt habe.
Das war dann 1928, wie Sie in die Josefstadt gekommen sind.
Ich glaube 1928, bitte, ich kann mich jetzt nicht auf die Jahreszahl so genau erinnern, aber ungefähr müsste das stimmen. Jetzt möchte ich nur noch mal zurückkommen, wie ich zum Jedermann gekommen bin, nach Salzburg. Und zwar durch Reinhard selbst. Das ist eine besondere Geschichte. Das war doch so, Moissi konnte nicht mehr den Jedermann spielen, aus gewissen persönlichen Gründen. Ich kannte ja das Stück, weil ich schon unter Moissi den guten Gesellen gespielt habe. Also es war mir nicht fremd, der Salzburger Jedermann. Aber meine Frau, die ja sehr vorsichtig ist und der ich überhaupt sehr viel zu verdanken habe in meiner ganzen Karriere, aber das nur nebenbei gesagt, der hat gesagt, nein, du kannst jetzt nicht den Jedermann spielen, denn das kann nur Reinhard inszenieren und der war damals schon in Amerika. Ja, wenn er hierher fahren würde und mit dir persönlich arbeiten würde, dann ja. Und, oh Wunder, so geschah es. Reinhard ist um anderthalb Monate früher nach Europa wieder zurückgekommen, um mit mir zu arbeiten. Und das muss ich Ihnen erzählen, das ist vielleicht etwas Einmaliges. Ich war natürlich sehr nervös und was man überhaupt an Ängsten hat, um mit diesem Mann persönlich zu sprechen, das hatte ich im Leib. Und er hat mich nach Leopoldskron eingeladen und es kam zu einem Gespräch, das merkwürdigerweise überhaupt nicht Jedermann erwähnt hat. Ich war zum Tee dort. Und es dauerte ungefähr 2 Stunden. Und da hat er mir gesagt, das wird gut werden. Jetzt habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, meine Frau, die ja zu Hause sitzt in Wien, hat große Ängste, was mit mir los ist, habe ich ihn gebeten, Herr Professor, bitte rufen Sie die Paula Veseli an. Er hat sie ja sehr gut gekannt. Sie war doch das Gretchen schon von Faust. Und sagen Sie ihr, dass Sie einverstanden sind. Er ruft an, telefoniert und sagt, Frau Paula, er wird ausgezeichnet. Ich kann also seine Stimme noch so ungefähr nachmachen. Aber das war das ganze Fazit dieser langen Besprechung. Und so war es auch. Und ich sage es mit einem gewissen Stolz, ich soll der beste Jedermann gewesen sein. Denn er sagte zu meinem Trost, ja, Moissi war ein Besondermann, aber du bist der Jedermann. Das war 1935, sowas. Ja.
Also das war noch vor der Zeit?
Vor dem scheißlichen Krieg. Ja, ich habe es ja 8 Jahre lang gespielt. Und wir haben den ganzen Krieg eigentlich ausgesetzt. Es war kein Jedermann zu spielen. Streng verboten. Erst nach dem Krieg, da habe ich im Jahre 46 schon wieder den Jedermann gespielt, ungefähr 5 Jahre lang. Dann kam der Ruf des Burgtheaters. Ich war gar nicht begeistert, ans Burgtheater zu kommen. Trotzdem ließ er mich, der damalige Generalintendant, holen. Und da war ich eigentlich so frech und habe alles verlangt, was man vom Burgtheater nur haben kann. Ich habe gesagt, schauen Sie, ich komme dorthin und da ist ein Kammerschauspieler und ist aber künstlerisch weit unter mir. Sagt er mir, bevor Sie noch ans Burgtheater kommen, bekommen Sie den Titel Kammerschauspieler. Mit mir zusammen ist Frau Helene Timig Kammerschauspielerin geworden, weil man doch diese Blöße des Burgtheaters sonst also merken würde, mir irgendwie eine Vorzugstellung zu geben. So sind wir beide, Helene Timmig und ich, also Kammerschauspieler respektive Kammerschauspielerin geworden. Und dann habe ich gesagt, na und was für eine Gage bieten Sie mir? Sagt er gleich, na natürlich die Höchstgage. Also ich habe eigentlich, bevor ich noch die Bühne betreten habe, schon alles bekommen, nachdem man sich sieht. Nun müssen Sie wissen, das Burgtheater war ja zertrümmert. Es war ja also vollkommen zerschlagen und zerbombt. Und wir haben 5 Jahre lang im Ronacher gespielt. Das ist ein altes Varieté, das heute noch existiert, aber nicht mehr bühnenfähig, also nicht mehr theaterfähig ist. Und da war ich 5 Jahre lang und habe das Glück gehabt, in der Kabine zu, das heißt in, weiß nicht, wo man das Kabine nennt, das ist also ein Verschlag gewesen, damals sehr primitiv, mit Werner Kraus zusammen. Und da habe ich Werner Kraus kennengelernt und so ein bisschen hinter die Geheimnisse des großen Schauspielers blicken können.
Erinnern Sie sich, Herr Hörbiger, noch an die erste Rolle, die Sie im Burgtheater, also im Ronacher, gespielt haben?
Ja, natürlich. Das ist ja ein Heiligtum gewesen für mich. Und das war der widerspenstigen Zähmung. Und zwar habe ich das nicht sehr oft, nicht sehr gern gespielt, weil ich es ja schon in der Josefstadt gespielt habe. Wirklich neu und als erste Rolle war der Peer Gynt. Und zwar mit der kürzlich erst verstorbenen Rosa Albachretti, die meine Mutter gespielt hat.
Sie haben nun als Naturbursch eigentlich beim Theater angefangen, dann jugendlicher Held und sind im Laufe der Jahre zum Charakterdarsteller geworden, zu ganz ernsten, besonnenen Rollen hat man sie gerufen. Hatten Sie, Herr Hörbiger, auch oft Konflikte zwischen den Rollen, die Sie spielten, und Ihrem Zustand, in dem Sie selber waren, also Ihrem Alter, dass das manchmal sehr schwierig zu vereinen war, etwas zu spielen, was Sie wirklich gar nicht sein wollten, also so, dass man Widersprüche in sich zu bekämpfen hatte?
Ja, ich verstehe die Frage sehr gut, aber ich muss sagen, ich spielte alles, was man mir gab. Aber andererseits wurde ja nur so etwas von mir verlangt, wo die Leute gewusst haben, das kann ich. Und ich konnte es scheinbar also wirklich.
Sie haben mir einmal auch gesagt, Herr Hörbiger, dass vielleicht auch ein Teil der kläglicheren Zustände, die man in der Provinz hat, ein jagendes Mittel ist, fast eine Peitsche, dass man immer vorwärts kommt, sich immer mehr anstrengt. Können Sie sich dazu äußern, wie das eigentlich war?
Ja, bitte, das wird sicher frech wahrscheinlich herauskommen, aber ich habe eigentlich nie Angst gehabt, dass ich nicht die Spitze erreichen könnte. Da war ich also so schamlos, ich weiß nicht gar nicht, wie ich sagen soll. Diesen Ehrgeiz habe ich natürlich gehabt und ich habe ein Gottvertrauen gehabt. Und ich habe alles, was also für einen Schauspieler nur Gutes sein kann, mitgemacht. Ich habe eine herrliche Schauspielerin als Frau, die mir heute noch also gute Ratschläge gibt. Und dann habe ich sehr gute Freunde. Wir wissen, mehr kann ein Schauspieler nicht erreichen im ganzen Sprachgebiet als das Burgtheater. Darum macht es mir heute gar nichts, dass ich in Stücken, wo ich früher immer die Hauptrolle gespielt habe, meistens, dass ich jetzt kleinere Rollen mitspiele. Denn wohin soll ich? Soll ich mich pensionieren lassen? Ich werde ja gebeten zu bleiben. Ich bin doch 85 Jahre alt, das ist kein Geheimnis. Man hätte mich längst pensionieren lassen können. Aber weil ich das Burgtheater so schätze und weiß, mehr kann ein Schauspieler nicht erreichen, so war mir das ganz fremd, der Gedanke, jö, der spielt jetzt meine Rolle oder sonst etwas. Ich bin mit dem Alter mitgegangen.
Schön, dass Ihnen dieses Angebot gefallen hat. Empfehlen Sie uns doch bitte weiter. Deutsche Welle. Mehr unter dwworld.de.